Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch für die Einladung.
Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Peter Güttler, 54 Jahre alt. Wir kommen aus Ottobeuren. Meine Frau und ich, wir sind schon seit 25 Jahren jetzt verheiratet. Wirklich eine Gnade vom Herrn. Wir haben zwei Kinder, zwei erwachsene Kinder. Die Rebecca ist jetzt 24, den Lukas 21, sind jetzt gerade bei uns in den Gemeinderäumen und treffen sich da mit den Geschwistern. Ja, unsere Gemeinde ist 2003 gegründet worden, eine Gemeindegründung aus der christlichen Gemeinde in Memmingen, die es heute auch noch gibt. Inzwischen sind wir so in etwa knapp über 60 Erwachsene, die sich da in Ottobeuren treffen. Ottobeuren ist so ein kleinerer Ort, viel kleiner als Aalen, mit 8000 Einwohnern plus ein paar Eingemeindungen. Aber es gibt bei uns Einkaufsmöglichkeiten, ein paar größere Firmen und deswegen kommen die Leute schon natürlicherweise nach Ottobeuren, um sich da und zum Einkaufen zu gehen. Und das sind oft auch die Orte, wo natürlich dann auch Gemeinde entstehen kann. Ja, ich bin 1988 zum Glauben gekommen, schon einige Jährchen her. Und seitdem hat sich das immer wieder bewahrheitet, was ein lieber Bruder mal gesagt hat. Wir haben keine Probleme mit den schwierigen Themen in der Bibel, sondern eigentlich mit den grundsätzlichen. Da haben wir immer wieder Probleme, die in unserem Leben auch umzusetzen. Ich glaube, das war ein freies Zitat von Mark Twain, der mal gesagt hat, ich habe keine Probleme mit den schwierigen Stellen in der Bibel, die ich nicht verstehe, sondern mit denen, die ich verstehe. Und heute Morgen soll es um ein Thema gehen, das wir, denke ich, alle verstanden haben. Zumindest wir denken, wir haben es verstanden, aber das heute in unserer Gesellschaft sehr stark angegriffen wird. Die Frage, was ist Ehe? Welchen Stellenwert hat Ehe? Das Thema heute Morgen, Ehe nach Gottes Plan. Eine Ehe ist kein Vergnügen, sondern ein ernsthafter Akt und im Allgemeinen ein trauriger. Das sind nicht etwa die letzten Worte eines Scheidungsrichters, sondern das sind Worte aus einem Brief der Königin Victoria I., die 1819 bis 1901 gelebt hat, Königin von Großbritannien und Irland, an ihre Tochter. Es war damals schon so, dass offensichtlich nicht alles ganz rosig war oder die Ehe auch nicht ohne Dornen war in dieser Zeit. Prominente unserer Zeit betrachten die Ehe nicht aus einem ganz so trostlosen Blickwinkel. Man sagt, dass der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder, angesprochen auf seine gescheiterten Ehen, gesagt haben soll, alle 10 Jahre brauche ich Abwechslung und dazwischen bin ich treu. Das ist die Welt, aber auch unter Christen scheint die Ehe nicht das zu sein, was sie schon mal war. Die Scheidungsrate unter Christen oder denen, die sich Christen nennen zumindest, wird immer höher. Schon vor über 20 Jahren hat Idea Spectrum vorausgesagt, dass es in Zukunft Gemeinden geben wird, die zu einem großen Teil aus Geschiedenen bestehen werden. In diesem Artikel wird hinzugefügt, am gefährdetsten sind Paare, die zwar das christliche Bekenntnis auf den Lippen tragen, aber ansonsten den Trend unserer Zeit kritiklos über sich ergehen lassen. Angesichts dieser Tatsache haben Pragmatiker vorgeschlagen, eine Ehe auf Zeit. Ein Kommunikationspsychologe namens Stefan Lermer hat gesagt, die meisten Ehen zerrütten nach 4 Jahren. Ich plädiere dafür, dass nach 4 Jahren eine Ehe einfach ausläuft. Es sei denn, beide Ehepartner verlängern sie. Und wir freuen uns momentan darüber, dass die Scheidungszahlen scheinbar nicht mehr steigen. Aber man muss auch sehen, dass viele Menschen angesichts dieser Tatsachen, dass viele Ehen auch zugrunde gehen, gar nicht mehr heiraten. Also viele der Mitarbeiterinnen, die ich in meinem Team habe, ich bin verantwortlich für so ein Team von über 20 Leuten, heiraten auch gar nicht mehr. Heirat ist gar keine Option mehr. Sie haben einen Lebensgefährten. Und die Frage ist das, was Gott sich für die Beziehung zwischen Mann und Frau vorgesehen hat, vorgestellt hat? Ein trauriger Akt oder eine Einrichtung, die vielleicht höchstens noch zur Legalisierung einer Lebensabschnittspartnerschaft dient? Und das Schöne ist, dass die Bibel wirklich ein ganz anderes Bild von der Ehe malt. Kein trauriger Akt, kein gescheitertes menschliches Modell, sondern eine Institution, wie es mal jemand gesagt hat, in die die Autorität Gottes eingeprägt ist. Die Ehe kann und soll auch eine wunderbare Erfahrung für den Menschen mit sich bringen. Als Adam seine Frau Eva zum ersten Mal sieht, dann bricht es aus ihm heraus, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Ein erlösender Anblick für ihn. Endlich hat er jemand gefunden, mit dem er Gemeinschaft haben kann, nach all den tierischen Erfahrungen, die er vorher gemacht hat. Die Ehe ist etwas, womit Gott dem Menschen eine Freude machen will. Sprüche 18, Vers 22 sagt das Wort Gottes zu den Männern, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Und natürlich ist auch unter Christen, ist auch dieses ideale Modell von Gottes, aus Gottes Gedanken heute nicht mehr unberührt von Sünde. Wir wissen, dass es den Sündenfall gab und dass auch selbst die Christi-Ehe unter gläubigen Menschen nicht ausschließlich rosig und ohne Dornen ist. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt heute noch Ehepaare, die nach vielen Jahren Ehe freudig sagen können, es ist jedes Jahr schöner geworden. Das war etwas, was mich sehr beeindruckt hat als junger Gläubiger. Ich bin zum Glauben gekommen, als dadurch, dass meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Sie war gläubig, ich nicht. Und sie hat Buße getan über das, dass sie mit mir ihre Beziehung angefangen hat. Und ich habe mich natürlicherweise mit diesem Thema sehr stark beschäftigt in dieser Zeit. Und ich kam zu einem der Ältesten in dieser Gemeinde in Memmingen. Und während ich auf ihn warte, habe ich mit seiner Frau kurz gesprochen und habe gefragt, wie lange seid ihr denn schon verheiratet? Das war damals 18 Jahre. Und sie hat gesagt, und es ist jedes Jahr schöner geworden. Heute sind sie noch viel, viel länger verheiratet. Das war vor gut 30 Jahren. Und sie sagen auch heute noch, es ist jedes Jahr schöner geworden. Wie macht man das, eine glückliche Ehe zu führen in einer Zeit, wo die meisten Ehen tatsächlich scheitern, wo viele gar nicht mehr heiraten, wo dieses Modell Ehe stark angegriffen wird? Um das herauszufinden, müssen wir natürlich uns beschäftigen mit dem Handbuch des Erfinders, kann man sagen, mit dem, der die Ehe auch ins Leben gerufen hat, das Wort Gottes. Und es gilt auch für diejenigen, deren Ehe bereits angeschlagen ist. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, das ich mal gelesen habe, das mir in dieser Hinsicht wirklich auch mich angesprochen hat. Der Autor schreibt, wie ein Flugzeug ist auch deine Ehe Gesetzen unterworfen, die Erfolg und Niederlage bestimmen. Wenn irgendeines dieser Gesetze verletzt wird, sind du und deine Frau, der Männergerichte, zum Absturz verurteilt. Wenn du jedoch erkennst, welches Gesetz oder welches Prinzip du verletzt hast und die nötigen Anpassungen vornimmst, wird deine Ehe auf dem richtigen Kurs bleiben. Und diese Anpassungen vornehmen ist höflich formuliert ein Wort für Buße. Buße ist auch der Weg, in einer Ehe, die zerrüttet ist, wo es Schwierigkeiten gibt, wieder zurückzukommen zu dem Weg, wie Gott sich Ehe wirklich vorgestellt hat. Und vielleicht ist manches tatsächlich für euch heute sehr, sehr grundlegend und bekannt. Aber wie schon gesagt, wir haben oft Probleme mit den grundlegenden Themen und nicht mit den schwierigen Stellen der Ehe. Ja, vielleicht sind Leute unter euch, die schon verheiratet sind, wahrscheinlich. Dann wirst du lernen, wie du ein noch besserer Ehepartner werden kannst. Wenn du einmal heiraten wirst, noch unverheiratet bist, werden diese Prinzipien aus Gottes Wort dir helfen, eine bessere Ehe führen zu können, einen guten Start zu haben. Und wenn du unverheiratet bleiben wirst, dann wirst du besser sicherlich auch für Menschen beten können, denn die Zerstörung der Ehe, also die verheiratet sind, denn die Zerstörung der Ehe steht auf der Agenda des Teufels. So kann man es wahrscheinlich sagen. Drei Punkte möchte ich heute ansprechen. Eine erste Sache, die Ehe ist ein Bund, der lebenslang gültig ist. Und das lesen wir an verschiedenen Stellen der Bibel. Ich möchte nur einen sehr zentralen vorlesen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, 1. Mose Kapitel 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Wörtlich steht hier für dieses Anhängen Er wird mit seiner Frau zusammenkleben. Eine feste Verbindung, eine untrennbare Verbindung entsteht, wenn Mann und Frau einander das Ja-Wort geben. Sie werden zu einem Fleisch. Der Herr Jesus bestätigt es in Matthäus Kapitel 19, Vers 6, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht mehr scheiden. Natürlich zwingt Gott niemand zur Ehe, aber alle, die sich dazu aus freiem Willen entscheiden, hoffentlich aus freiem Willen, einander das Ja-Wort zu geben, die klebt Gott zu einer untrennbaren Verbindung zusammen und kein Mensch hat das Recht, die beiden zu trennen. Wir kennen die Stellen aus Malachi Kapitel 2, Vers 16, wo Gott sagt, ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er warnt davor, Unzüchtige und Ehebrecher bekommen es mit Gott zu tun. Freie Übersetzung von mir, die wird Gott richten, heißt es im Text. Deine Ehe ist ein lebenslanger Bund. Denke also nicht mal daran, ihn zu brechen. Und es beginnt schon in den Gedanken, da Jesus lehrt es ja, dass Sünde nicht nur der vollzogene Akt ist, sondern auch das, dass ich in Gedanken schon etwas vorausplane. Matthäus Kapitel 5, Vers 27 und 28, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Und man fragt sich, warum Gott eigentlich so streng ist. Könnt ihr nicht mal 5 Grad sein lassen? Sogar in Gedanken dürfen wir uns nicht mit solchen Themen beschäftigen. Warum ist Gott so streng? Ja, weil Ehe für ihn etwas sehr, sehr Wertvolles ist. Es ist nicht nur ein Bild für die Beziehung zwischen Gott und Menschen, zwischen Christus und der Gemeinde, sondern Gott weiß auch, dass wenn du die Ehe brichst, du dir und deinem Ehepartner und auch allen anderen, die davon betroffen sind, den Kindern, dem Partner des anderen, sehr, sehr große Schmerzen zufügen wirst, unheilbare Wunden. Du bist ein Fleisch mit jemandem geworden und du bist dabei, diese Einheit zu zerstören. Ein Fleisch, wir haben in Ottobeuren ein kleines Krankenhaus. Stellt euch vor, ich würde da hingehen und zu einem Arzt, zum Chirurgen gehen und sagen, ich möchte gerne mein rechtes Bein amputieren lassen. Was meint ihr, was der mir sagen würde? Er würde sagen, also haben Sie nicht mehr alle? Warum soll ich dieses Bein amputieren? Es ist völlig in Ordnung. Aber ich liebe dieses Bein nicht mehr. Wir haben uns auseinandergelebt, mein rechtes Bein und ich, ja. Und ich möchte es gerne amputieren lassen. Eine völlig verrückte Vorstellung. Ich habe gelesen, das gab es schon mal in Australien vor vielen Jahren, als ein Mann sein Bein so gehasst hat, dass er es in Trockeneis gelegt hat, bis es abgestorben ist. Aber wir sagen alles, es ist irgendwie krank und das ist verrückt. Aber genau das tun Menschen, die Ehe brechen, die sich scheiden lassen, trennen von einer Person, mit der sie eigentlich ein Fleisch geworden sind. Und manchmal kommen sie sogar freudestrahlend aus dem Gerichtssaal heraus und sagen, sie haben sich nie besser gefühlt. Oder eine Bekannte von uns, alles in Ordnung, wir sind noch Freunde und für die Kinder ist auch alles in Ordnung. Glaubt es nicht, das ist eine Lüge vom Teufel und alle wissen, dass es nicht so ist. Alle wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Alle wissen, dass es eine ganz schlimme Erfahrung ist, wenn Mann und Frau sich scheiden lassen für alle Beteiligten. Gott hat einen ganz anderen Plan für die Ehe. Der berühmte Automobilhersteller Henry Ford wurde gefragt bei seiner goldenen Hochzeit, was denn das Geheimnis seiner glücklichen und langen Ehe gewesen sei. Und er gab den Rat, genau das gleiche wie in der Automobilbranche, bleibe bei einem Modell. Und das ist auch die Botschaft der Heiligen Schrift. Ganz grundsätzlich, eine Ehe ist eine Beziehung, die auf Lebenszeit angelegt ist. Und das ist in unserer Gesellschaft heute nicht mehr natürlich und nicht mehr der Normalfall. Genauso wie der zweite Punkt, den ich ansprechen will, ein Thema ist, bei dem es sehr große Unklarheit gibt. Das zweite Prinzip, Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die du triffst. Viele Ehepaare stellen irgendwann mal fest, dass das, was sie sich bisher unter Liebe vorgestellt haben, irgendwann mal verloren gegangen ist in ihrer Beziehung oder abzunehmen scheint. Vor vielen, vielen Jahren, das war sogar vor meiner Zeit, hat Connie Francis dieses Phänomen in einem Lied besungen. Ich erspare euch das, dass ich euch das vorsinge. Ich habe bessere Sänger bei euch. Aber das ist auch kein Liedtext, der sich zum Nachsingen anbietet. Aber es war doch ein Schlager, der ein Ohrwurm geworden ist. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie kommt und geht von einem zum anderen. Aber jetzt die Frage, ist es wirklich Liebe, was Connie Francis in diesem Lied besingt? Die Liebe ein seltsames Spiel? Und wir sehen, dass viele Menschen dieses Gefühl, verliebt zu sein, mit echter Liebe verwechseln. Verliebtheitsgefühle gehören zu einer Beziehung zu Mann und Frau, aber sie werden letztendlich durch Hormone hervorgerufen. Und es wäre tragisch, würdest du diese Ausschüttung von biochemischen Substanzen mit echter Liebe verwechseln. Dann könnte es sein, dass du eines Morgens aufwachst und feststellst, dass dieses Verliebtsein, das du anfänglich für deinen Ehepartner empfunden hast, plötzlich nicht mehr da ist. Aber Liebe ist nicht aus dem Stoff, aus dem Verliebtheit ist oder umgekehrt. Andere verwechseln Liebe mit Sexualität. Aber auch das ist nicht richtig. Echte Liebe kann ohne Sexualität leben. Auch in der Ehe gibt es manchmal Phasen, wo das so sein wird. Aber Sexualität ist Bestandteil der Ehe, aber Sexualität ersetzt die Liebe nicht. Jemand hat es mal so gesagt, nicht die Sexualität ist das Fundament der Liebe, sondern umgekehrt, die Sexualität ist nichts anderes als eine Gebärde, eine Ausdrucksform der Liebe. Aber was ist Liebe dann? Ich möchte es mit einem anderen Liedvers zum Ausdruck bringen, dem christlichen Liedermacher Don Francisco, der einmal gesungen hat, Love is not a feeling, it's an act of your will. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die du triffst. Ein Kommentator hat es mal so formuliert, Liebe dreht sich um das, die Bedürfnisse und das Wohlergehen der geliebten Person zu suchen, und sie zahlt jeden persönlichen Preis, der erforderlich ist, um diese Bedürfnisse des anderen zu stillen und das Wohlergehen der geliebten Person zu fördern. Und wenn wir ein Beispiel sehen wollen, was echte Liebe ist, ihr kennt wahrscheinlich diese Stelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Ich lese euch das mal nochmal vor zur Erinnerung, Kapitel 13, Vers 4 und folgende, die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, schreibt Paulus hier, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Und da sehen wir schon, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern viel, viel mehr. Liebe ist eine Entscheidung, all das zu tun, was wir gerade gelesen haben. Und wenn du ehrlich bist, wirst du sagen, ja, so kann ich gar nicht lieben. Und das war auch für mich eine ganz wichtige Erfahrung als ungläubiger junger Mann, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht lieben. Ich habe nichts gewusst von diesem biblischen Prinzip der Liebe. Und doch habe ich festgestellt, dass jede Beziehung zu einem Mädchen ungefähr immer so ein halbes Jahr gedauert hat. Und in diesem halben Jahr sind folgende Sachen passiert. Ich habe gemerkt, dass meine Freundin nicht nur ein hübsches Gesicht hat, sondern auch einen Charakter mit Ecken und Kanten, und mit dem konnte ich gar nicht so gut umgehen. Und andersrum war es genauso. Und irgendwann, nach so einem halben Jahr, ging das dann immer zu Bruch. Das war so die Halbjahrszeit von den Beziehungen, die ich damals geführt habe. Und ich habe gemerkt, zwei Sachen. Ich kann nicht lieben. Und offensichtlich, die Freundinnen, die ich hatte, sie können auch nicht lieben. Wenn wir ehrlich gewesen wären, hätten wir zugeben müssen, dass wir die ganze Zeit irgendwie nur versucht haben, jemanden zu finden oder jemanden bei uns zu halten, der unsere Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Geborgenheit, romantischen Gefühlen und so weiter befriedigt. Wenn wir gesagt haben, ich liebe dich, hätte man eigentlich sagen müssen, ich liebe mich und brauche dich dazu, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist menschliche Liebe. Und das erste christliche Buch, das ich gelesen habe, war interessanterweise ein Buch, das hat ausgeschaut vom Stil her damals wie ein Buch von den Zeugen Jehovas. Ich weiß es noch, das war ein total hässlicher Umschlag. Das hat meine Freundin mir dann gegeben, als sie Schluss mit mir gemacht hat. Das hieß, sich selbst lieben. Heute heißt es, kann denn Liebe Sünde sein, der Autor Wolfgang Bühne. Und da habe ich zum allerersten Mal gelesen, was echte Liebe ist in den Augen Gottes. Wie Gottes Modell von Liebe, Beziehung und Ehe ausschaut. Ich habe gewusst, genau, die Christen, die spinnen. Aber das ist die Art von Liebe, nach der ich mich immer gesehnt habe. Und das ist eine Liebe, die eigentlich uns vorgelebt wurde vom Herrn Jesus Christus und auch jetzt noch vorgelebt wird, als er, besonders haben wir es gesehen, als er auf dieser Welt war, in den Evangelien beschrieben. F.B. Meyer, ein Kommentator, schreibt zu diesen Versen, die ich gerade vorgelesen habe, Jesus sitzt in diesen glühenden Sätzen Modell für sein Porträt. Und jeder Satz passt auf ihn. In 1. Korinther 11, die Verse 4 bis 7. Setze in dem Kapitel den Namen für Liebe, mit seinen Namen für Liebe und sieh zu, ob es nicht genau wie er aussieht. Jesus ist langmütig. Jesus ist gütig. Er neidet nicht. Jesus tut nicht groß. Er bläht sich nicht auf. Er benimmt sich nicht unanständig. Er sucht nicht das Seine. Er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet Böses nicht zu. Und er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern er freut sich mit der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Er hofft alles. Und er erduldet alles. Und so wurde mir damals auch klar, dass ich nur dann lieben kann, wenn ich eine Begegnung mit diesem Gott habe, mit diesem Jesus, der all meine Sünden, meine Unfähigkeit, überhaupt etwas Gutes zu tun, am Kreuz auf sich genommen hat, die Schuld meiner Sünde, der mir vergeben hat, der mir einen neuen Anfang schenkt und auch neues Leben schenkt, dessen der Lage ist, zu lieben. Göttliches Leben, nicht aus dem Fleisch heraus, sondern das Leben, das er in mir und in dir leben möchte. Wir brauchen diese Vergebung, wir brauchen seinen Geist, um das zu tun, was in 1. Korinther Kapitel 13 Vers 4 bis 7 beschrieben ist. Die Liebe ein Bund, der lebenslang gültig ist. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die du triffst. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der auch in unserer Zeit sehr stark angegriffen und hinterfragt wird. Du bist gleich viel wert wie dein Ehepartner, aber eben nicht gleich. In vielen Kulturen dieser Welt und auch unserer Weltgeschichte wurde die Frau als Mensch zweiter Klasse, kann man sagen, betrachtet. Und das ist völlig falsch, natürlich, das so zu sagen und so zu denken und hat mit dem biblischen Frauenbild überhaupt nichts zu sagen oder nichts zu tun. Ich habe gelesen von einem alten Gesetz in Kentucky, das besagte, dass eine Frau ohne die Erlaubnis ihres Ehemanns nicht mal die Möbel in ihrem Haus verrücken dürfte. Darauf angesprochen hat jemand, das sei ja ziemlich hart, hat jemand gesagt, ja, es gibt ja auch Einschränkungen für den Mann. Zum Beispiel, es ist dem Mann vom Gesetz her untersagt, die Großmutter seiner Ehefrau zu heiraten. Da merkt man schon, die Einschränkungen für die Frau haben den Alltag bezogen und die andere für den Mann. Das sind Einschränkungen, die wahrscheinlich niemals stattgefunden haben oder niemals eine Rolle gespielt haben. In unserer westlichen Gesellschaft wird jetzt versucht, das, was tatsächlich damals oder über Jahrhunderte als Mangel oder als Fehlentwicklung entlarvt wurde, dass Frauen unterdrückt wurden auf eine unbiblische, ungöttliche Art und Weise, das wiederherzustellen, aber man schießt über das Ziel hinaus. Männer und Frauen werden aus ihren gottgegebenen Rollen herausgedrängt. Man will erzwingen, dass wir uns so verhalten, als gäbe es bestimmte Unterschiede nicht zwischen den Geschlechtern. Wir vergewaltigen Frauen dazu, wie Männer sein zu müssen und drängen Männer in Rollen, die Frauen viel besser ausfüllen könnten. Wir blicken verächtlich herab auf diese traditionelle Rolle, die noch eine Generation vor uns normal war für eine Frau. Und wenn eine Frau auf einem amtlichen Formular hinschreibt als Berufsbezeichnung Hausfrau und Mutter, bekommen wir schon fast irgendwie einen roten Kopf und schämen uns, ohne in Betracht zu ziehen, dass diese Frau, die das hier hinschreibt, vielleicht wirklich Erfüllung und Glück in dieser Rolle auch erfahren kann. Und ich erlebe das ja eigentlich immer wieder. Ich habe ein sehr junges Team bei der Arbeit, sehr viele junge Frauen. Manche von ihnen haben jetzt auch Kinder bekommen. Und wie hart es für viele ist, sich loszureißen aus dieser gottgegebenen Rolle, dass sie sich um ihre kleinen Kinder kümmern, ganz jung, knapp ein Jahr alt, sie der Oma geben oder eine Kinderkrippe geben, um diesem Ideal, das die Gesellschaft so vorgibt, ich muss wieder arbeiten, so bald wie möglich wirklich zu entsprechen. Es ist wirklich ein Kampf und es ist etwas, was nicht natürlich ist. Und diese gesellschaftliche Entwicklung führt dazu, dass auch unter denen, die sich Christen nennen, Verwirrung auch entsteht über die biblische Rollenverteilung, speziell auch in der Ehe. Was sagt die Bibel eigentlich über dieses Thema? Die Bibel sagt, dass Mann und Frau gleichwertig sind. Gott hat Mann und Frau geschaffen, gleichwertig. Als Mann und Frau schuf er sie, 1. Mose 5, Vers 1 bis 2. Und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Mann und Frau als Ehepaar, als in dieser Kombination, sie waren nötig, um den Menschen vollständig zu machen. Die Heilige Schrift kennt keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, was ihr Bedürfnis nach Errettung betrifft. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, Männer und Frauen. Männer und Frauen müssen auf die gleiche Art und Weise errettet werden. Nicht durch Werke, die in Gerechtigkeit getan wir verbracht hätten, sondern aus Gnade durch den Glauben. Der Herr Jesus musste für Männer und Frauen sterben. 1. Johannes 2, Vers 2. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt, für alle Menschen. Und auch in der Gemeinde sind Mann und Frau gleichwertig. Paulus, von dem viele Unwissende und Frauenfeindlichkeit nachsagen, er betont in Galater Kapitel 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch und Frau, ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wir machen ja als Menschen sehr schnell irgendwie Unterschiede, dass wir sagen, ein Dienst oder so ist wichtiger als der andere. Ja, wenn jemand predigt, das ist wichtiger, als wenn er die Gemeinderäume sauber macht. Aber das ist in Gottes Augen nicht so. Wir müssen Gottes Augen, die Sache mit Gottes Augen sehen. Und das betrifft auch die Rolle von Mann und Frau. Wie schon vorher gesagt, wir haben zwei Kinder, Rebecca und Lukas. Und sie sind natürlich grundverschieden. Ja, Rebecca eine junge Frau, Lukas ein junger Mann. Und als sie Kinder waren, war das schon ganz klar, dass sie sich sehr stark unterscheiden. Ja. Rebecca hat sehr gern gelesen und gebastelt. Der Lukas, der hat zwar Lego gespielt und Fußball, hat sich ausgetobt. Und beide haben sehr kostbare Charaktereigenschaften. Manche, die weniger kostbar sind, ja. Aber Tatsache ist doch, dass wir unsere Kinder gleich lieben, auch wenn sie völlig unterschiedlich sind. Und genauso bist du als Mann, bist du als Frau für Gott gleich wertvoll. Ja. Gott sieht dich als sehr, sehr wertvoll an. Er hat dich so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Mann und Frau sind gleichwertig. Und Mann und Frau sind doch unterschiedlich. Heute versuchen wir uns einzureden, dass diese Unterschiede zwischen Mann und Frau irgendwie alle nur anerzogen sind. Man spricht von der Befreiung der Frau, als ob das irgendwie diese Rolle als Hausfrau und Mutter, als Ehefrau und Mutter, als ob das eine Gefangenschaft wäre. Aber Gottes Plan für Mann und Frau ist nicht irgendwie etwas, was aus dieser Kultur heraus erwächst, sondern verwurzelt ist in der Schöpfung selber. Mann und Frau unterscheiden sich nicht nur im Körperbau, in den Interessen, in ihrem Denken, in ihren Fähigkeiten. Und weil sie so anders sind, ergänzen sie sich auf wunderbare Art und Weise, ja. 1. Mose 2, Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Er ist vollständig als Mann und Frau, als Ehepaar. Da ist eine Ergänzung da. Und es gibt so viele Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Ich möchte nur wenige ansprechen, die einfach offensichtlich sind. Auch bei Menschen, die eine Geschlechtsumwandlung hinter sich haben. Jede Zelle in ihrem Körper beweist, dass sie ein Mann oder eine Frau sind. Sie können das nicht ändern. Ich traue dir zu, dass du hinreichend informiert bist über die körperlichen Unterschiede im Intimbereich von Mann und Frau. Frauen tun sich leichter als Männer, Kinder auf die Welt zu bringen. Frauen können besser Volleyball spielen, ja. Versuch das mal als Ehepaar heute Mittag. Die Frauen können die Ellbogen zusammenbringen. Die Männer können das normalerweise nicht. Männer verfügen in der normalerweise über eine größere Körperkraft als Frauen. Frauen sind meist stärker, wenn es um das Ertragen von Leid geht. Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich. Frauen bewegen sich öfter in emotional aufgewühlten Gewässern als Männer. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und so weiter und so weiter. Ich weiß nur, als ich mich vor einigen Jahren zum ersten Mal mit dem Thema so beschäftigt habe, habe ich gedacht, naja, es wäre schön, wenn ich so eine Liste hätte aus einem Buch, wo die Unterschiede zwischen Mann und Frau so richtig schön aufgelistet sind. Und als ich meiner Frau diese Frage stelle, Schatz, kennst du ein Buch, wo das so aufgelistet ist? Es kommt unsere Tochter rein, damals vielleicht gerade so 12, 13 Jahre alt, hört diese Frage und sagt lachend, ha, da braucht man doch kein Buch, um das zu unterscheiden, ja, wo Mann und Frau unterschiedlich sind. Gleichwertig und doch unterschiedlich. Und heute will man uns einreden, dass es eben keine Unterschiede mehr gibt. Mann und Frau sind gleich viel wert, Mann und Frau sind unterschiedlich und Mann und Frau haben unterschiedliche Verantwortung. Aufgrund dieser Verschiedenartigkeit hat Gott entschieden, die Verantwortungsbereiche innerhalb der Ehe, aber auch in der Gemeinde natürlich entsprechend zu verteilen. Ich gebe ab und zu mal so, mache ich so Seminare für Bibelstudium und Predigtvorbereitung. Und oft komme ich da in Gemeinden, wo ich die Teilnehmer nicht kenne. Und ich stelle dann fest, wenn ich so Gruppen einteile, die sich dann in so Workshops treffen und ein bestimmtes Thema behandeln, dann dauert es oft, bis so eine Gruppe ins Laufen kommt, ja, bis so eine Diskussion entsteht, bis sich jemand herauskristallisiert hat, der diese Gruppe leitet, der das ein bisschen moderiert. Und ich stelle fest, wenn ich ein paar Leute kenne, die auch die Möglichkeit haben, die Fähigkeit haben, eine Gruppe zu leiten, und ich teile das vorher ein, dann ist die Gruppe viel schneller bei der Sache. Und genauso hat es Gott gemacht. Er möchte nicht, dass erstmal in der Ehe ein Kampf entsteht zwischen dem, wer jetzt die Moderation in Anführungszeichen übernimmt, wer die Führung übernimmt, sondern er hat diese Rollenverteilung innerhalb der Ehe von vornherein vorgenommen. Er will nicht, dass wir uns in der Beziehung zwischen Mann und Frau Reibungsverluste haben, sondern er möchte uns, dass wir uns Zeit nehmen können für die Dinge im Leben, die wirklich zählen. Wie schaut diese Rollenverteilung auf? Nur ein paar Punkte. Als Mann fordert Gott dich auf, deine Frau zu lieben. Epheser Kapitel 5, Vers 23. Ein jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Petrus fordert die Männer auf, 1. Petrus 3, Vers 7, ihnen mit ihren Frauen mit Verständnis zu begegnen. Ihr Männer, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen. Und er fordert, die Bibel fordert, dem Mann auch Verantwortung zu übernehmen für seine Familie, für seine Frau, seinem Haus vorzustehen. Epheser 5, Vers 23, der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und oft kommen wir Männer dieser Verantwortung nicht nach. Ich möchte euch einen Artikel vorlesen, der etwas spaßhaft ist, der das ein bisschen zum Ausdruck bringen soll, dass wir als Männer oft die falschen Prioritäten haben. Dieser Artikel heißt Samstagnachmittag bei Aral. Während ich mein Auto voll tanke, habe ich die Ausfahrt der Waschstraße im Blick. Ein Ehepaar steuert den noch nicht ganz trockenen, aber schon strahlenden Golf aus der Anlage und parkt ihn behutsam auf dem Platz, wo die Staubsauger stehen. Plötzlich weckt diese Szene mein Interesse. Er holt aus dem Kofferraum eine Plastikflasche, sie fingert aus dem Handtäschchen weiße Wattepads, genau die, die meine Frau immer in der Kosmetik verwendet. Dann nimmt das Ritual seinen Lauf. Er gießt das kostbare Pflegemittel vorsichtig auf die Kosmetikwatte, beugt tatsächlich die Knie und lässt sich auf der Fußmatte direkt vor den Felgen nieder, um die Insignien seines bescheidenen Wohlstands liebevoll zu pflegen. Überall, wo die Maschinenbürsten nicht hingekommen sind, wo der Abrieb der Bremsbeläge wie Zahnstein auf einem Gebiss klebt, da fingert er sich mit Inbrunst Millimeter für Millimeter durch die Felgenöffnungen. Frau Gemahlin steht aufmerksam dabei und reicht immer wieder artig das Pflegemittel und hält frische Wattepads bereit. Als ich vom Bezahlen zurückkomme, hat er die erste Felge nahezu sauber. Liebevoll trocknet er sie mit einem feinen Wolltuch, das Objekt seiner Anbetung. Ich kann einfach nicht anders, als den gebeugten Herrn mit seinem schelmischen Augenzwinkern zu fragen, ob er dann seine Frau auch so liebevoll pflegen würde. Die verdreht die Augen und zwinkert nur mit einem vielsagenden Blick, als hätte ich den Nagel auf den Kopf getroffen. Er, sichtlich verlegen und irritiert, stammelt etwas von Wiederverkaufswert und vom schlechten Zustand der Waschanlage. Ich habe dann und mit ein paar freundlichen Worten die Spannung aufgelöst und er konnte am Ende auch wieder lächeln. Wenn alle Männer so viel Zeit für ihre Frauen investieren würden wie für ihr Auto, dann wären wir schon einen Schritt weiter zu einer erneuerten Gesellschaft. Soweit diese Geschichte, sicher etwas lustig formuliert, aber auch wenn es vielleicht nicht den Nagel auf den Kopf trifft mit dem Auto und den Felgen bei dir, vielleicht sind es bei dir andere Dinge, die du viel, viel wichtiger nimmst als die Beziehung zu deinem Ehepartner. Jemand hat mal gesagt, viele Mädchen heiraten Männer wie ihren eigenen Vater. Das erklärt wahrscheinlich, weshalb so viele Mütter bei der Hochzeit ihrer Tochter weinen. Und bei mir und dir sollte es nicht so sein. Das war die Botschaft für den Mann. Als Frau fordert Gott dich auf, deinem Mann als das Haupt zu akzeptieren. Ordnet euch einander unter die Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Dieses Prinzip von Autorität und Unterordnung ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen leben. Und was auch erforderlich ist, das Funktionieren dieses Prinzips, dass überhaupt etwas funktioniert. Wenn mein Chef bei der Arbeit zu mir kommt und etwas mir aufträgt, dann tue ich das, weil er mein Vorgesetzter ist, meine Führungskraft. Er ist nicht mehr wert als ich oder weniger wert, aber er ist meine Führungskraft in dieser Rolle. Die Bibel fordert dich als Frau auf, deinen Mann zu unterstützen und ihm Gutes zu tun. Sprüche 31, Vers 12, die perfekte Ehefrau, sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle ihre Tage. Die Frau wird aufgefordert, ihren Mann zu achten und wertzuschätzen. Und ich denke auch, da gehört dazu, dass du nicht negativ mit anderen über deinen Mann sprichst. Etwas, was meine Frau und ich immer wieder auch hören, ja, dass Frauen über ihre Männer herziehen. Epheser Kapitel 5, Vers 33, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ja, die Ehe ist ein Bund, der lebenslang gültig ist, haben wir gesehen. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die du triffst. Und als drittes, Mann und Frau sind gleich viel wert, aber nicht gleich. In einer Broschüre über das Thema Ehe habe ich gelesen, seit den letzten Jahrzehnten erleben wir einen ideologischen Weltkrieg. Gleichsam eine Vorwegnahme des gefürchteten Dritten Weltkrieges. Die Beseitigung der Ehe und Familie ist eines der erklärten Ziele dieser bewusst antigöttlich konzipierten Bewegung. die Zerstörung, Beseitigung von Ehe und Familie. Und wir erleben das, das ist ein Artikel, der wurde 1998 geschrieben. Und jetzt, viele Jahre später, sehen wir, wie das tatsächlich Tag für Tag an diesem zerstörerischen Ziel gearbeitet wird. Aber wir als Christen, wir sollten uns festhalten an dem, was Gott in seinem Wort sagt. Die Ehe ist, so hat es man immer gesagt, heute noch die von Gott gewollte, seiner Weisheit und seiner Liebe entspringende Form des Zusammenlebens von Mann und Frau, solange es Menschen gibt und solange es Menschen geben wird. Und auch für deine Ehe gibt es Hoffnung, wenn du dich nach Gottes Plan und seinen Gedanken und Prinzipien ausrichtest. Jemand hat mal gesagt, auch wenn Ehen im Himmel arrangiert werden, ist doch der Mensch hier auf Erden für die Instandhaltung verantwortlich. Ihr zwei seid verantwortlich, als Ehepaar an eurer Ehe zu arbeiten. Zeig mit dem Finger nicht auf deinen Ehepartner, was er tun soll, sondern schau in Gottes Wort, was Gott von dir möchte. Auch die Ältesten der Gemeinde sind nicht die Verantwortlichen für eure Ehe, sondern ihr. Und auch Gott wird euch manche Sachen nicht abnehmen, die ihr im Gehorsam selber tun müsst. Und vielleicht schaut es auch heute gerade nicht sehr rosig aus in eurer Beziehung. Dann ist Gott ein Gott des neuen Anfangs. Er kann die Jahre, die die Heuschrecke gefressen hat, wiederherstellen. Trennung und Scheidung sind keine Option. Gott will davon nichts wissen. Und mit seiner Hilfe könnt ihr wieder einen neuen Anfang machen. Im Gehorsam, mit Buße, wirklich werdet ihr seine Hand und seine Hilfe auch erfahren. Vor vielen Jahren habe ich in einer Todesanzeige ein kleines Gedicht gelesen, das ich zum Schluss noch vorlesen möchte. Und das möchte ich euch auch wünschen, dass das am Ende eures gemeinsamen Lebens, dass ihr das sagen könnt. Da heißt es: immer sind wir zwei gegangen, stets im gleichen Schritt. Was vom Schicksal du empfangen, ich empfing es mit. Ach, es war ein schönes Wandern, auch wenn uns der Sturm umtost. Einer war die Kraft des anderen, einer war des anderen Trost. Amen.